Tech und Rara.
Teilweise, ich versuche es einfach gerade so zusammenzubinden, so ein bisschen. Wir haben ja doch recht unterschiedliche Vorfallstypen, so wie Kerstin es gesagt hat, und haben deshalb immer auch so ein bisschen das Problem, dass wir diese unterschiedliche Schwere auch irgendwie miteinander vergleichen müssen. Wir tun das so ein bisschen auf einer technischen Ebene, dass jetzt zum Beispiel bei diesen disruptiven Angriffen, wie Kerstin sie beschrieben hat, schauen wir eben zum Beispiel, wie lange hat eben diese Disruption, wie lange war eben diese Verzögerung oder wie lange waren diese Daten nicht verfügbar. Das ist so ein Kriterium, was wir uns zum Beispiel anschauen, wenn es jetzt um die Spionage geht oder auch irgendwie den allgemeinen Datendiebstahl. Das ist jetzt eben eine Variante dieser Ransomware-Gruppierung, auch die Daten eben zu stehlen, um damit noch zusätzlich zu erpressen, quasi nicht nur die Verschlüsselung der Daten, sondern dass eben auch dann angedroht wird, dass die Daten veröffentlicht werden. Wir schauen uns eben zum Beispiel an, was für Datentypen sind das? Also ist das irgendwie, und das kann recht unterschiedlich sein. Das kann was sein, wo man sagt, okay, das ist irgendwie quasi öffentlich und nicht rasend interessant. Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adressen, also Sachen, die man vielleicht schon mal rausfinden kann. Oder sind das eben ärgere Sachen? Wir hatten zum Beispiel Ransomware-Operationen gegen Kliniken, gegen andere Gesundheitsdienstleister, wo es natürlich dann auch medizinisch doch sehr private Informationen gibt, die man beispielsweise nicht veröffentlicht werden möchte.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
Moin zu Tech und Trara, dem Technik-Podcast der Netzpiloten, in dem ich mich, Moritz Land, regelmäßig mit ExpertInnen unterhalte und versuche so ein bisschen rauszufinden, was deren jeweiliges Thema so ausmacht. Und es sind immer Themen, die irgendwas im Entferntesten mit Technologien zu tun haben, und ich versuche für euch stellvertretend rauszufinden, worum es da eigentlich geht, sodass ihr so ein bisschen angefixt sein könnt von einem Thema. Dieser Podcast ist übrigens auch Teil des Brand 1 Podcast-Netzwerks, also schaut da auch gerne mal vorbei, aber natürlich erst nach dieser Folge, falls ihr dann noch mehr spannend Podcasts hören wollt, könnt ihr das da auf jeden Fall tun. Ich habe mich diese Woche mit Dr. Kerstin Zettel-Schabbat von der Universität Heidelberg und Martin Alexander Müller von der Universität Innsbruck unterhalten. Die beiden arbeiten nämlich gemeinsam in einem Projekt, das sich Eurepoc nennt. Da werden sie auch gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Im weitesten Sinne geht es da aber, also der Name, die Abkürzung steht für European Repository of Cyber Incidents, und genau darum geht es. Es ist praktisch, die bauen dort eine Datenbank auf über Cybervorfälle, über Hackerangriffe. Es gibt so ein paar Kriterien. Das Ganze geht eher in so eine politische Richtung, wo irgendwie politische Akteure das Ganze benutzen, das vielleicht auch politisch motiviert ist. Werden sie alles in der Folge erklären. Und es ist eben so spannend, darüber zu sprechen, wie sie diesen Datensatz eigentlich erstellen, was da so die Kriterien sind. Die beiden kommen eben einmal im Falle von Martin eher aus der juristischen Ecke und im Falle von Kerstin eher aus der politikwissenschaftlichen Konfliktforschung, und werden sie, wie gesagt, auch noch erzählen. Alles in der Folge, will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber es ist sehr, sehr spannend, zum einen über das Projekt an sich zu sprechen, dieses Eurepoc, also wie das einfach entsteht, was da so die Kriterien sind und was da alles für Gedanken hinterstecken, aber auch mit dem Thema Cybersicherheit an sich und auch dem Thema Cyberangriffe in Konflikten, die zwischen Staaten, zwischen politischen Akteuren und so stattfinden. Wahnsinnig spannende Folge. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit den beiden und ich habe vor allen Dingen auch ganz, ganz viel gelernt von den beiden. Ich kann euch die Folge also sehr ans Herz legen, und dann hören wir uns gleich in der Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Dr. Kerstin Zettel-Schabbat und Martin Alexander Müller. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit euch. Genau, wir sprechen nämlich heute über das Thema Cybersicherheit in Europa. Ihr beide seid an einem Forschungsprojekt beteiligt, das Eurepoc, wie ist die Betonung?
Eurepoc, ne? Würden wir wahrscheinlich sagen.
Eurepoc, okay, ja, vielleicht ein bisschen weniger deutsch ausgesprochen. Kerstin, du arbeitest an der Universität Heidelberg. Martin, du arbeitest an der Universität Innsbruck, und ihr seid aber gemeinsam in diesem Forschungsprojekt. Und darum soll es heute gehen, was dieses Forschungsprojekt ausmacht und auch so ein bisschen um die Erkenntnisse aus diesem Projekt. Aber bevor wir da so voll reinstarten, wäre es, glaube ich, cool, wenn ihr euch einfach nochmal kurz mit auch euren unterschiedlichen Schwerpunkten in diesem Projekt vorstellt und uns so ein bisschen erzählt, was ihr in dem Projekt macht und was vielleicht auch das Projekt ausmacht. Vielleicht fangen wir mit dir an, Kerstin.
Ja, vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Freut uns beide sehr, heute hier sein zu können. Genau, du hast ja schon gesagt, wir arbeiten im Projekt mit dem Titel European Repository of Cyber Incidents. Das ist ein Konsortialprojekt, bedeutet, dass da unterschiedliche Standorte in Europa verteilt beteiligt sind. Heidelberg, Innsbruck, aber auch die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und das Cyber Policy Institute in Estland. Und das ist ein Projekt, das sich der empirischen Cyberkonfliktforschung verschrieben hat. Also wir sammeln Daten zu öffentlich bekannt gewordenen Cyberoperationen, dann kodieren wir die anhand eines Codebooks. Also wir bewerten quasi Cyberoperationen anhand unterschiedlichster Kategorien. Da kommen dann auch die unterschiedlichen Fachrichtungen der Standorte ins Spiel. Ich zum Beispiel bin von Haus aus Politikwissenschaftlerin, beschäftige mich jetzt schon seit 2017 eigentlich mit Cyberoperationen und Cyberkonflikten. Im Rahmen meiner Promotion habe ich einen Cyberkonflikt-Datensatz erstellt in Heidelberg, der dann auch die Grundlage für Europoc gebildet hat. Das war im Endeffekt eine Excel-Tabelle, aber bei Europoc ist es jetzt so, dass wir die schöne Situation haben, dass wir das Ganze noch in weitaus nutzerfreundlichere Formate haben überführen können, zum Beispiel ein Cyberkonflikt-Dashboard, was man auf unserer Seite eben nutzen kann und auch noch in viele weitere Publikations- und Analyseformate. Genau, deswegen bin ich im Codier-Team eben vor allen Dingen auch für die politikwissenschaftlich geprägten Codierungen und Analysen zuständig und mache das eben auf täglicher Basis mit unter anderem Martin zusammen.
Okay, cool, danke. Und Martin, dein Schwerpunkt?
Genau, danke auch erstmal, dass wir beide da sein dürfen.
Sehr gerne.
Ich habe eigentlich Jura in Deutschland studiert, ganz klassisch, ein Staatsexamen gemacht an der Universität in Frankfurt. Bin dann für mein Doktorat, wie es so schön heißt in Österreich, nach Innsbruck gewechselt und eben Mitglied im Team geworden von Europoc. Mein Schwerpunkt ist, wie es meine Ausbildung schon hergibt, ein bisschen die juristische Bewertung und vor allem in zwei Richtungen. Kerstin hat es ja schon angesprochen, wir gucken uns teilweise auch so ein bisschen an, was es an Konflikten gibt. Das ist gerade ja natürlich sehr aktuell, Krieg in der Ukraine oder auch der Konflikt Israel-Palästina beziehungsweise im gesamten Nahen Osten. Gucken wir uns an, wo natürlich immer die Frage stellt, welche Rolle spielt Völkerrecht eigentlich? Und auch der Cyberraum selber hat völkerrechtliche Bestimmungen, die da beachtet werden müssen oder völkerrechtliche Pflichten, die die einzelnen Staaten treffen. Das schauen wir uns einerseits so ein bisschen an. Wir kommen natürlich aber ein bisschen aus der europäischen Perspektive und gucken uns gleichzeitig auch ein bisschen an, was macht eigentlich die Europäische Union? Und auch da so ein bisschen die Richtung, welche Möglichkeiten zum Beispiel hat die Europäische Union auf Cybervorfälle zu reagieren? Mhm. Das war so ein bisschen der Startpunkt. Wir gucken uns gleichzeitig aber auch an aktuelle Gesetzesinitiativen, also schwerpunktmäßig zum Beispiel im Bereich kritische Infrastruktur, wie er durch die NIS-2-Richtlinie geprägt wird und gucken da so ein bisschen, welche Infrastrukturen sind eigentlich von Cybervorfällen betroffen. Nicht nur in Europa, das vielleicht eher schwerpunktmäßig, aber auch in anderen Teilen der Welt.
Mhm. Okay, ja, cool. Ich würde sagen, bevor wir jetzt so oder ich habe zu dem Thema so zwei Dimensionen im Kopf. Das eine wäre tatsächlich so ein bisschen auch die inhaltliche Dimension, also über diese Konflikte an sich zu sprechen. Das andere, das würde mich aber auch nochmal so ein bisschen interessieren, das sind so Fragen, die sich auch gerade aus dem, was ihr so erzählt habt, ergeben haben, wäre so die Dimension, wie ihr arbeitet, weil mich schon interessieren würde, wie ihr sozusagen diese Daten zusammentragt. Also ist das ein Prozess, wo ihr irgendwie euch regelmäßig, also wo kommen ihr habt ja gesagt, öffentlich bekannt, das heißt, habt ihr da bestimmte Quellen, die ihr dann abgrast? Geht ihr die durch und dann bewertet ihr sozusagen, macht ihr diese Codierung auch mit den unterschiedlichen Expertisen? Also wie läuft dieser Prozess ab? Das würde mich einfach interessieren. Also wie fließen diese Daten in diese große Datenbank rein?
Martin, soll ich einfach mal beginnen? Und du
ergänzt dann.
Ja, genau. Ja, es ist so, dass wir bei Europoc an unterschiedlichen Standorten verteilt sind. Wir arbeiten deshalb eben remote im Team und haben tatsächlich aber nicht nur ein Codierteam, sondern zwei Codierteams. Das sogenannte Morning-Team und das sogenannte Afternoon-Team ist einfach nur für uns eine Einteilung, auch so ein bisschen, weil eben das Afternoon-Team-Coding, also Martin und auch unser Kollege Jakob von der Stiftung Wissenschaft und Politik und ich, wir zu dritt sind das Afternoon-Team, das so ein bisschen die verschiedenen interdisziplinären Perspektiven auf das Thema Cybersicherheit, auf das Thema Cyberkonflikt zusammenbringt, weil eben Jakob zum Beispiel eher für die technischeren Codierungen zuständig ist, Martin eben für die völkerrechtlichen und ich eher für die politikwissenschaftlichen. Und unsere Arbeit baut im Endeffekt auf der Arbeit des Morning Teams auf. Das Morning Team ist zum Beispiel auch vor allen Dingen besteht es aus studentischen Hilfskräften an verschiedenen Universitäten, weil es auch so ein bisschen mit unser Auftrag ist, eben auch gerade in so einem Bereich, wo viele Fachleute fehlen, wo ja wirklich der Bedarf sehr hoch ist, da eben auch Ausbildung zu betreiben im Bereich Cybersicherheit. Und deswegen, klar, weil wir auch Universitäten sind, integrieren wir da eben auch Studis. Mhm. Und es ist so, dass wir jetzt nicht irgendwie manuell vorgehen und uns irgendwie jeden Morgen zusammenhocken und irgendwie uns Webseiten wahllos anschauen, ob die irgendwas berichten, sondern zum Glück haben wir eine recht umfassende Dateninfrastruktur und Pipeline etabliert, auch mit einem IT-Unternehmen zusammen, aber vor allen Dingen auch unsere Data Scientistin Camille Borrett von der SWP hat da sehr, sehr viel Anteil dran. Es ist dann so, dass wir ein Graphical User Interface haben, also wirklich ein eigenes Interface, mit dem wir unsere Codierung vornehmen können. Und in dieses Interface kommen jeden Morgen, ich würde mal tippen, wahrscheinlich zwischen 50 und 150 Artikel rein von ganz vielen unterschiedlichen Quellen. Also im Endeffekt versuchen wir wirklich eine globale Reichweite zu haben, was die Berichterstattung über Cyberoperationen anbelangt. Jetzt ist es natürlich so, im Jahr 2024 ist die Berichterstattung über Cyberoperationen sehr, sehr stark gestiegen, gerade jetzt noch irgendwie im Vergleich zu 5 oder 10 Jahren zuvor. Sprich, wenn wir uns wirklich alles selbst anschauen wollen würden, alle Artikel, die irgendwie auf der Welt über Cyberoperationen berichten, dann wäre es natürlich viel zu viel. Das könnten wir natürlich überhaupt nicht leisten mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Und deswegen haben wir auch Machine Learning für uns entdeckt. Und Camille hat eben ja einen eigenen Machine Learning-Prozess aufgesetzt. Und wir haben das eben manuell trainiert auf Grundlage unserer Inklusionskriterien, weil wir natürlich auch nicht irgendwie jeden Cybervorfall aufnehmen. Und es funktioniert eigentlich wirklich richtig gut, dass wir eben so dadurch eine wirklich große Bandbreite an unterschiedlichsten auch nicht englischsprachigen, nicht deutschsprachigen Quellen prinzipiell erfassen können, aber nicht, dann nicht eben irgendwie jeden möglichen Artikel, wo irgendwie das Wort Cyber drin vorkommt, uns auch wirklich anschauen müssen, sondern das wird dadurch wirklich sehr effizient und dadurch bekommen wir eben diese vorgefertigte Liste. Natürlich muss man auch da nochmal aussortieren, weil natürlich auch unser Ansatz relativ, er ist schon voraussetzungsvoll, auch was die Frage anbelangt, welcher Cybervorfall ist dann für uns relevant. Und dann können wir eben diese Artikel durchgehen, beziehungsweise das Morning Team, und entscheidet dann, okay, ist es ein Cybervorfall, ist es ein neuer Cybervorfall, der berichtet wird, ist der für uns relevant, oder ist es vielleicht auch so, dass ein Artikel zum Beispiel von Medien, von Threat Intelligence Unternehmen, aber auch von staatlichen Behörden, also ganz unterschiedliche Akteure können dann natürlich drüber berichten, ist es vielleicht einfach eine neue Information zu einem bereits bekannten Vorfall, weil das ist auch unser Anspruch. Wir wollen jetzt nicht irgendwie an Tag X einen Cybervorfall bewerten und dann sagen, okay, das war's. Das ist ja auch ein Prozess. Da kommen natürlich auch im Laufe der Monate immer wieder neue Erkenntnisse ans Tageslicht zu unterschiedlichsten Dingen, was Cyberoperationen anbelangt. Und da wollen wir eben auch das Ganze up to date halten. Genau.
Okay, aber das finde ich voll spannend. Das heißt, ihr habt sozusagen erstmal eine Data Pipeline, die die Daten erstmal sammelt, aufbereitet, schon mal einen großen Teil rausfiltert, sodass da schon mal erstmal eine recht qualitativ hochwertige Auswahl ankommt. Dann gibt's das Morning Team, die dann sozusagen nochmal weiter verjüngen und sagen, okay, ist das wirklich relevant? Was für Cybervorfälle für euch relevant sind, das können wir gleich auch gerne nochmal besprechen. Und dann sozusagen in letzter Instanz seid ihr drei, also Jakob war der dritte Name, ne? Hatte ich das
richtig gehört?
Genau. Ihr drei zusammen und ihr habt dann sozusagen diese drei unterschiedlichen Brillen mit einer hohen Expertise und ihr macht dann diese finale Codierung und das Resultat davon, das landet dann in der Datenbank. So kann man sich das ungefähr vorstellen. So, muss einmal. Okay, ja, finde ich irgendwie spannend, weil ist ja irgendwie schon auch ein ziemlich krasser, ausgeklügelter Prozess. Okay, cool. Nee, dann, Martin, hast du da noch was zu ergänzen oder bist du mit der, also fällt dir noch was dazu ein? Ich will dich da jetzt nicht so übergehen bei dem Thema.
Alles gut. Nee, genau nur wie Kerstin gesagt hat, also das ist quasi, wenn ein Vorfall in der Datenbank mal gelandet ist, bleibt er da nicht liegen quasi und verschwindet irgendwie im Archiv, sondern wir gucken immer wieder und gucken uns auch alte Vorfälle an. Ein Schwerpunkt, den wir auch haben, ist eben zu gucken, auch wie Staaten, größtenteils Staaten, aber auch private Akteure so ein bisschen auf Cybervorfälle reagieren. Und das kann relativ verzögert passieren. Also wir haben teilweise, ich sag mal, wir graben einen Vorfall aus, der vielleicht 6-7 Jahre her ist, aber es gibt jetzt plötzlich ein Gerichtsverfahren oder es gibt plötzlich irgendwie Sanktionen oder sowas von Staaten. Das gucken wir uns immer wieder an. Also da ist es nicht quasi einmal in den, ne, jetzt analog gesprochen, in den Ordner gepackt und dann nie wieder angeschaut, sondern die Vorfälle tauchen immer wieder bei uns auf, weil einfach die Entwicklung, es passiert einfach immer wieder was, auch mit Sachen, von denen man denkt, oh, das müsste eigentlich lange vorüber sein. Es taucht dann plötzlich wieder auf und wir gucken uns das doch mal an und ergänzen eben auch entsprechend. Also der Datensatz bleibt beständig aktuell und entwickelt sich eigentlich beständig weiter.
Ja, cool. Ja, das klingt so ein bisschen wie so diese, also wenn man jetzt so Daten hat, die sehr, ich sag mal, sehr klar strukturiert sind und wo wenig irgendwie auch Wissen erforderlich ist, um die Daten zu klassifizieren und so, dann passiert das ja so alles automatisch. Aber das, was ihr macht, klingt nach so einem, ja, nach einer Vereinigung von irgendwie automatisierten Prozessen, aber eben halt auch manuell jetzt im Sinne von ihr beschäftigt euch halt als Menschen damit und nicht irgendeine Maschine. Und diese Aktualisierung, ist es sozusagen einfach Teil des Designs in dem Sinne, dass wenn dann halt über eine Neuerungen in einem bestimmten Thema berichtet wird, dann landet das einfach, kommt das einfach wieder über eure Pipeline rein und irgendwann landet es halt wieder bei euch und dann ordnet, oder das Morning-Team ordnet dann einfach zu, ah, das ist, das gehört zu etwas schon Bestehendem und dadurch ist es dann automatisch wieder bei euch auf dem Schreibtisch praktisch.
Also, ja, ich glaube, so gut, so kann man es sehr gut zusammenfassen. Ja, genau so läuft es eigentlich. Eigentlich ist genau das Ziel. Also so eine Mischung aus das, was automatisiert möglich ist und wo wir sagen, das Leaf-Teller hat automatisiert auch einfach gute Ergebnisse. Das haben wir automatisiert und wo wir sagen, es ist einfach nochmal bei vielen Punkten besser, dass jemand drüber schaut und jemand heißt am Ende des Tages ein Mensch. An den Punkten schaut eben auch ein Mensch drüber. Es geht dann halt auch um solche Sachen, zum Beispiel, ist es eine Quelle, der wir vertrauen können oder ist es was vielleicht, wo wir eher sagen, da warten wir nochmal irgendwie ab, ob sich die Lage vielleicht nochmal ändert, ob wir mehr Informationen bekommen. Das sind einfach so Entscheidungen, da haben wir auch intern gesagt, das ist einfach was, was wir in rein einem Maschinen, auch trainierten Modell, auch einer künstlichen Intelligenz, noch nicht zutrauen, dass das irgendwie möglich ist und genau deshalb schaut am Ende des Tages jemand nochmal drüber.
Okay, und dann drängt sich ja eigentlich die Frage auf, was für Vorfälle denn dann sozusagen den Test bestehen und bei euch landen. Also welche Cybervorfälle, was sind die Kriterien? Ich glaube, ihr hattet jetzt mal irgendwie Inklusionskriterien im Vorgespräch genannt. Was sind die Inklusionskriterien dafür, dass ein Vorfall sozusagen in die Datenbank aufgenommen werden kann?
Genau, ich würde vielleicht kurz anfangen und die Gäste ergänzt wieder. Wir machen es, glaube ich, in dem Spiel immer ganz gut. Genau, also das Projekt ist ursprünglich ein Vorgängerprojekt, was in Heidelberg gelaufen ist. Das war Kerstins Dissertation auch, die auf dem Vorgängerdatensatz basiert. Das war größtenteils, da waren die Inklusionskriterien in bestimmten Formen Politisierung. Also wird irgendwie ein Vorfall, betrifft es einen politischen Akteur, das kann jetzt eine staatliche Institution sein, beispielsweise aber auch ein staatlicher Akteur, also es ist irgendwie klar, es arbeitet irgendwie eine staatliche, ein Geheimdienst, ein meistens dann doch Geheimdienst genau in irgendeine Richtung oder irgendwie ein staatlich unterstützter Akteur ist da irgendwie als Täter, könnte man im weitesten Sinne sagen, aktiv oder wird das plötzlich irgendwie in die politische Sphäre gezogen, der Vorfall. Vielleicht ein bisschen aus der Vergangenheit, aber ein Vorfall davon wäre zum Beispiel der Sony-Hack gewesen. Das war damals, als dieser Film über Nordkorea rausgekommen ist und dann dieser Film veröffentlicht wurde von nordkoreanischen Hackern. Das ist quasi Inklusionskriterium sowohl staatliche Akteure als auch eben politisiert, weil das plötzlich eben eine politische Diskussion nach sich gezogen hat. Das wäre jetzt so ein fast schon eher Klassiker aus unserer Datenbank. Und mit der Erweiterung als Konsortialprojekt, wo jetzt eben ich zum Beispiel dazugekommen bin, aber eben auch die anderen Projektpartner aus Berlin und aus Estland, haben wir noch aufgenommen und das ist so ein bisschen geprägt einfach von der Entwicklung in Europa, wenn kritische Infrastrukturen betroffen sind. Also alle möglichen Unternehmen, die eben kritische Infrastruktur, das kann Telekommunikation zum Beispiel sein, das kann Energiesektor sein, das kann aber auch irgendwie digitale Infrastruktur sein. Wenn die eben Betroffene sind, dann nehmen wir das auch auf. Das sind quasi unsere beiden Punkte. Das haben wir natürlich jetzt nicht zurückgeschaut irgendwie auf das Jahr 2000, weil das wäre irgendwie relativ kompliziert gewesen, sondern wir haben das angefangen im Februar letzten Jahres, sodass wir jetzt ein gutes Jahr eigentlich später diesen Sektor kritische Infrastruktur haben, der eben auch im Moment, das jetzt so, da spreche ich wieder so ein bisschen aus der rechtlichen Perspektive, eben auch rechtlich relativ an Relevanz gewonnen hat. Also es gibt einfach sehr viele neue Gesetzesinitiativen oder schon bestehende Regelwerke, Gesetzeswerke, die eben die kritische Infrastruktur in den Blick nehmen, weil die eben einfach besonders wichtig ist und eben auch besonders gefährdet ist im Cyberraum.
Okay, verstehe. Das heißt, man könnte das so ein bisschen, ich versuche das jetzt mal so ganz, ganz blöd zusammenzufassen. Eigentlich geht es immer um Vorfälle und Angriffe, die wirklich so, das ist jetzt ein bisschen banal formuliert, aber so gesellschaftlich relevant sind. Also die, deren Auswirkungen sich irgendwie auch dann bemerkbar machen könnten, wenn man einfach normales Leben lebt, nicht in irgendwelche politischen oder staatlichen Affären verwickelt ist, weil ich meine, so ein Hack irgendwie von einem Staat zu einem anderen, vielleicht kriegt man das nicht immer unbedingt mit, aber es hat trotzdem was mit einem zu tun. Aber, und kritische Infrastruktur halt auch, aber jetzt, wenn jetzt irgendwie ein mittelständisches Unternehmen gehackt wurde, dann ist das jetzt ja nichts, was ich jetzt vielleicht so unmittelbar mitbekomme und was mein Leben groß betrifft, aber wenn die Telekom irgendwie mega gehackt wird, dann kriegen wir es, glaube ich, alle mit. So, kann man das so ganz banal formulieren? Oder ist das zu trivial?
Ich glaube, was irgendwie eine gesellschaftliche Bedeutung anbelangt, da kann man natürlich sehr drüber streiten, was das im Endeffekt ist. Auf jeden Fall war diese, also ich würde mal sagen, eine politische Dimension, das ist so ein bisschen der Kern des Ganzen, auch aufgrund des Vorgängerprojekts, weil man kann natürlich auch drüber streiten, wenn jetzt zum Beispiel eine Hacktivistengruppierung aus einer politischen Motivation heraus die Webseite des Innenministeriums für 2 Stunden lahmlegt. Wir werden es die meisten von uns wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil wir nicht irgendwie stündlich auf die Webseite des Innenministeriums gehen.
Nicht?
Aber ich tatsächlich nicht. Ja. Aber dennoch hat es natürlich irgendwie eine gewisse Brisanz für uns, weil es auch zeigt irgendwie, okay, wie reagieren Akteure auch im Cyberspace auf gewisse politische Konfliktlinien. Es ist auch für uns interessant zu sehen, weil eben sehr viel, was abläuft, eben gar nicht so schwerwiegend ist, wie der öffentliche Diskurs oftmals suggeriert. Also das ist auch so ein bisschen unser Ansatz zu sagen, okay, gerade in den letzten 10, 15 Jahren wurde so viel von Cyberkrieg gesprochen, Cyberwaffen und was weiß ich alles. Haben wir überhaupt die Daten, die das so belegen, auch im Hinblick auf die Schwere der Vorfälle? Kann man das überhaupt auch vergleichen? Oder beziehungsweise was ist denn das Resultat, wenn man mal wirklich versucht, Cyberoperationen hinsichtlich der Schwere zu vergleichen? Also auch so eine Intensitäts- und Impact-Messung. Und das ist quasi auch alles unser Anspruch. Ich wollte noch eine Sache sagen zu den Inklusionskriterien. Was auch wichtig ist bei uns quasi, was die allererste Frage ist, die wir uns stellen müssen, ob der Cybervorfall wirklich auch eine Art von Impact hatte. Also ob irgendwie sich irgendein Schaden in Anführungszeichen feststellen lässt. Und wir machen das, indem wir bewerten, ob die sogenannte CIA-Triade der Informationssicherheit verletzt wurde, also die Confidentiality, Integrity oder Availability von Daten. Weil es ist zum Beispiel auch bei anderen Datensätzen oder Datenanbietern auch oftmals so, dass so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Äpfel mit Birnen verglichen werden, aber da werden viele unterschiedliche Vorfallstypen in einen Topf geschmissen, zum Beispiel auch nur versuchte Angriffe, also wo sich wirklich überhaupt nicht feststellen lässt, naja, ist denn jetzt was passiert und was ist passiert? Und wir wissen natürlich, dass das dann sehr viele Aktivitäten von vornherein ausschließt, die wir dadurch nicht aufnehmen. Aber das haben wir bewusst so gemacht, um eben auch eine Vergleichbarkeit zu haben und auch eben um eben überhaupt auch sagen zu können, okay, wie war denn jetzt die Schwere des Vorfalls? Und da muss eben die CIA-Triade der Informationssicherheit überhaupt verletzt werden. Und vielleicht noch zu guter Letzt, weil ich finde, gerade bei der Frage, okay, was erfasst ihr, ist auch immer ganz interessant zu sagen, was erfassen wir denn nicht? Also so kann man es, finde ich, auch immer ganz gut aufzeigen. Also aktuell erfassen wir zum Beispiel nicht einen Cybervorfall von irgendeiner Cybercrime-Gruppierung, die keinerlei politische Affiliation oder Motivation aufweist, gegen irgendein Unternehmen, das ganz klar nicht zu kritisch zählt, entsprechend der NIS-2-Richtlinie. Und wenn es eben ein Vorfall ist, der auch nicht irgendwie von einem politischen Entscheidungsträger irgendwie aufgegriffen oder thematisiert wurde. Also das ist so ein Fall, den nehmen wir aktuell nicht auf. Alles andere in Anführungszeichen nehmen wir auf, also wenn jetzt auch irgendein, Fahrradhersteller angegriffen wird und ein Landtagsabgeordneter oder so macht es irgendwie jetzt zum politischen Thema, dann würden wir zum Beispiel den Fall auch aufnehmen. Genau, okay. Vielleicht noch eine Ergänzung.
Okay, mit kritisch in der NIS-2-Richtlinie ist gemeint Unternehmen, die irgendwie kritische Infrastruktur bereitstellen, ne? Da hatte ich jetzt richtig verstanden. Ja, okay, gut. Und die CIA-Triade, da geht's, also du hattest es gesagt, Kontinuität, Integration und Verfügbarkeit, also wenn man es auf Deutsch übersetzt, also war das erste
Mal. Genau, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, genau.
Okay, genau. Das heißt, sobald irgendein Cyberangriff irgendwas davon verletzt, also zum Beispiel Daten wurden veröffentlicht oder verändert oder sie sind halt nicht mehr verfügbar, dann, okay, dann reicht das aus. Einfach nur, damit wir sozusagen die Fachbegriffe auch so ein bisschen einordnen. Okay, das heißt, jetzt haben wir, glaube ich, so ein Gefühl dafür, was für Vorfälle irgendwie relevant sind. Und ihr habt es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, Richtung, was für eine Schwere haben die Angriffe, auch diese Kopplung zu realen Konflikten, analogen Konflikten, möchte ich fast sagen, also Konflikten, die außerhalb des Cyberspace irgendwie stattfinden. Aber vielleicht können wir uns auf den Bereich mal so ein bisschen fokussieren. Also was für Dimensionen können eigentlich diese Cyberkonflikte haben und was für eine Schwere haben sie denn tatsächlich? Also weil du hast ja gesagt, es wird ja oft vermittelt, dass da irgendwie Cyberkrieg, das ist so, damit kann man alles lahmlegen, also dass die Bedeutung sehr, sehr groß teilweise dasteht, so im öffentlichen Diskurs. Und ja, wie ist das denn jetzt auf Basis der Daten, die ihr so ermittelt habt? Was kann man das irgendwie sehen, ob das der Realität entspricht? Und wie ist die Realität?
Martin, ich würde einfach mal kurz auf die Dimension eingehen und du dann gerne auf den Impact, weil es ja auch in deinen Codier-Bereich fällt, wenn es für dich okay ist.
Na klar.
Genau. Ich will ja jetzt nicht zu wissenschaftlich werden, auf gar keinen Fall, aber es ist auf jeden Fall auch so, dass nicht jede Cyberoperation, die irgendwie getätigt wird, Teil eines Cyberkonfliktes ist oder Teil eines Konfliktes ist, eines konventionellen Konfliktes. Also jetzt zum Beispiel die meisten Cybercrime oder auch Ransomware-Vorfälle, das sind einfach Operationen, die für sich stehen. Da sieht man meistens keine Interaktion zwischen irgendwelchen Konfliktparteien. Also das würden wir oder dürfte man dann eben auch nicht als irgendwie Cyberkonflikt bezeichnen. wenn ich jetzt von Cyberkonflikten spreche, meine ich wahrscheinlich zumeist eben tatsächlich Operationen zwischen Staaten oder zumindest staatlich affiliierten Akteuren, die sich dann eben oftmals auch auf bereits bestehende Konflikte aus der konventionellen Welt beziehen. Da gibt es unterschiedlichste Operationsformen, klar. Ich meine, Cyberspionage, das ist jetzt nichts Neues. Spionage gibt es auch schon irgendwie immer. Und als es dann natürlich das Internet gab, hat es natürlich auch für Staaten Sinn gemacht, Spionage nicht mehr nur irgendwie analog mit Agenten zu betreiben, sondern eben natürlich auch die Vorzüge des Cyberspace zu nutzen, gerade was natürlich die Skalierbarkeit anbelangt, was das Tempo anbelangt, aber auch was das Risiko anbelangt, weil natürlich ist es weitaus bequemer und auch risikoärmer, wenn man jetzt irgendwie Cyberspionage von daheim aus betreiben kann und ich muss da jetzt nicht irgendwie einen Agenten in das Zielland schicken. Also das sind auch alles einfach so praktische Vorteile, die der Cyberspace gerade auch Staaten bietet. Also deswegen Cyberspionage. Cyberspionage muss nicht nur der nationalen Sicherheit dienen, sondern natürlich betreiben Staaten wie China auch ökonomisch motivierte Cyberspionage. Also gerade wenn es auch bei Autokratien darum geht, die einheimischen Unternehmen irgendwie zu stärken. Genau, deswegen, das wäre der eine Teil. Ich glaube, Cyberspionage ist nach wie vor so ein bisschen die dominante Operationsform eigentlich, die wir sehen. Da ist natürlich die Dunkelziffer auch am höchsten, weil man natürlich eigentlich als Spionageakteur nicht will, dass die Operation auffliegt. Also ich denke, da findet auch noch sehr viel mehr statt, als wir mitbekommen. Dann gibt es natürlich auch sowas wie disruptive Operationen. Hinsichtlich der Intensität muss man dann nochmal unterscheiden. DDoS ist so das, was wir am häufigsten sehen. Also DDoS-Operationen sind einfach Operationen, die zumeist irgendwie Webseiten lahmlegen. Das wird natürlich oft auch im Rahmen von konventionellen Konflikten angewandt von Seiten der Hacktivisten, also von nichtstaatlichen Akteuren, die irgendwie ideologisch, politisch motiviert sind und sich dann eben auf eine Seite schlagen. Es gibt eben auch patriotische Hacker. Das sehen wir auch schon seit Anfang der 2000er Jahre. Also wann immer es irgendwie im Rahmen von wirklich historischen Konflikten, um dann mal ein paar Beispiele zu nennen, Südkorea, Nordkorea, China, Taiwan, Indien, Pakistan, Aserbaidschan, Armenien etc. Wann immer es da irgendwie in der konventionellen Welt zu irgendwelchen Konflikten kommt, dann sehen wir meistens auch irgendwelche Hacktivisten-Operationen. Und das ist so ein Teil davon. Das hat nicht wirklich große Auswirkungen auf den konventionellen Konfliktaustrag, aber es kann eben da dazugehören. Und vielleicht auch als dritten Bereich noch, das geht dann eher tatsächlich in die Cyber-Warfare-Richtung, ist alles, was irgendwie schwerwiegender abläuft, also zum Beispiel Viper-Operationen gegen militärische Systeme, wie wir es auch von russischer Seite gegen ukrainische Militärsysteme gesehen haben seit der Invasion. Also da kann natürlich schon auch viel Schaden mit verursacht werden, aber ob der Schaden tatsächlich so ist, dass man wirklich von Cyberkrieg sprechen sollte, also dass wirklich allein mit Cyberoperationen kriegsähnliche Effekte hervorgerufen werden können regelmäßig oder dass es überhaupt das Ansinnen des Angreifers ist, das sage ich jetzt aufgrund der letzten 10, 15 Jahre ehrlich gesagt eher, das würde ich jetzt eher bezweifeln. Cyberoperationen sind eher oftmals ein zusätzliches Mittel auch im Rahmen von militärischen Konflikten, einfach weil man auch sehr viel machen kann. Ich meine, alles ist irgendwie vernetzt. Es sollen ja auch Panzer vernetzt werden. Deutschland, Frankreich arbeiten ja jetzt, glaube ich, an einem vernetzten Panzersystem. Da hat man eben auch viel mehr Angriffsmöglichkeiten. Und natürlich auch auf der Desinformationsebene, wenn es zum Beispiel darum geht, die Bevölkerung in einem Land eines militärischen Kontrahenten irgendwie zu beeinflussen. Genau.
Okay. Wenn ich noch mal kurz einmal einhaken darf, es sind jetzt gerade so drei Begriffe gefallen, die wir vielleicht, also DDoS, Ransomware und Viper, vielleicht, dass wir die einmal ganz kurz erklären, dass einfach alle so ein bisschen wissen, wovon wir reden.
Ja, sehr gern. Also DDoS, das heißt Distributed Denial of Service und da wird dann oftmals auch mit Hilfe von Botnetzen wird im Endeffekt zum Beispiel eine Webseite mit so vielen Anfragen überlastet, dass sie es im Endeffekt zusammenbricht. Das ist eine DDoS-Operation, relativ hemdsärmelig technisch erklärt. Ransomware ist eine Erpressungssoftware, also da gibt es dann auch verschiedene Formen von. Ich will da jetzt nicht zu arg in die Tiefe gehen, aber die klassische Ransomware ist im Endeffekt, dass die Systeme eines Opfers verschlüsselt werden, also die Daten eines Opfers, also wenn jetzt dein Computer irgendwie gehackt wird und deine Daten werden verschlüsselt und dann kommt eben eine Anzeige, hey, wenn du wieder Zugriff auf deine Daten willst, musst du mir 50 Bitcoin überweisen. Das wäre zum Beispiel klassische Ransomware. Und das dritte waren Viper-Operationen. Das ist ein bisschen schwerwiegender, weil da werden tatsächlich Daten nicht nur irgendwie blockiert oder eben verschlüsselt, sondern da werden Daten tatsächlich auch gelöscht, also wirklich auch unwiederbringlich gelöscht. Genau.
Da habe ich eine kurze Anekdote. Während meines Masters wurde meine Uni gehackt. Ich weiß nicht, ob ihr den Vorfall, vielleicht bitte so, die haben, ich habe an der Hochschule für angewandte Wissenschaften studiert.
Müssen wir nachschauen. Ich glaube, ja. Ad-hoc kann ich es nicht sagen. Wir haben fast 3000 Vorfälle.
Okay, aber müsste man ja eigentlich vielleicht sogar in der Datenbank finden. Ich guck gleich mal nebenbei.
Wann war das denn?
Das war 2023, Anfang 23, glaube ich, von 2023 müsste das gewesen sein. Aber, also, weil das war nämlich auch so eine Geschichte, da wurden, glaube ich, auch wirklich Daten tatsächlich gelöscht und da waren richtig Sachen dann weg und so. Das war ein sehr, sehr großer Schaden.
Ja.
Aber man weiß, glaube ich, nicht genau, was dahinter stand. Aber habe ich irgendwie in der ganzen Vorbereitung gar nicht dran gedacht. Aber jetzt, wo wir drüber reden, dachte ich, Moment mal, das habe ich doch sogar mal irgendwie mitbekommen. Es muss von 22 auf 23 gewesen sein. Na gut, okay. Wir hatten da bei der Thema Schwere, glaube ich, noch eine, oder Dimension und so, hatten wir noch einen zweiten Punkt. Da, Martin, wolltest du noch ein bisschen irgendwie was zu sagen?
Genau. Kerstin hat das ja schon teilweise, ich versuche es einfach gerade so zusammenzubinden so ein bisschen. Wir haben ja doch recht unterschiedliche Vorfallstypen, so wie Kerstin es gesagt hat, und haben deshalb immer auch so ein bisschen das Problem, dass wir diese unterschiedliche Schwere auch irgendwie miteinander vergleichen müssen. Wir tun das so ein bisschen auf einer technischen Ebene, dass jetzt zum Beispiel bei diesen disruptiven Angriffen, wie Kerstin sie beschrieben hat, schauen wir eben zum Beispiel, wie lange hat eben diese Disruption, wie lange war eben diese Verzögerung oder wie lange waren diese Daten nicht verfügbar. Das ist so ein Kriterium, was wir uns zum Beispiel anschauen, wenn es jetzt um die Spionage geht oder auch irgendwie den allgemeinen Datendiebstahl. Das ist jetzt eben eine Variante dieser Ransomware-Gruppierung, auch die Daten eben zu stehlen, um damit noch zusätzlich zu erpressen, quasi nicht nur die Verschlüsselung der Daten, sondern dass eben auch dann angedroht wird, dass die Daten veröffentlicht werden. Wir schauen uns eben zum Beispiel an, was für Datentypen sind das? Also ist das irgendwie, und das kann recht unterschiedlich sein, das kann was sein, wo man sagt, okay, das ist irgendwie quasi öffentlich und nicht rasend interessant. Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adressen, also Sachen, die man vielleicht schon mal rausfinden kann. Oder sind das eben ärgere Sachen? Wir hatten zum Beispiel Ransomware-Operationen gegen Kliniken, gegen andere Gesundheitsdienstleister, wo es natürlich dann um medizinisch doch sehr private Informationen gibt, die man beispielsweise nicht veröffentlicht wissen möchte. In den USA beispielsweise häufig ist der Diebstahl von den Sozialversicherungsnummern immer ein Problem, weil die recht leicht genutzt werden können für Identitätsdiebstahl. Solche Sachen, das gucken wir uns eben an. Wir gucken uns aber zum Beispiel eben auch an, was ist der Schaden, also der finanzielle Schaden. Das ist was, wo wir häufig Schwierigkeiten mit haben, weil das irgendwie recht selten öffentlich wird. Da hilft uns zum Beispiel eben, wenn das jetzt beispielsweise hatten Fälle von betroffenen Kommunen, da wird das eben öffentlich über die Haushaltsberatung fürs nächste Jahr, was eben der Schaden war im Vergangenen. Wir sehen das bei börsennotierten Unternehmen, die sind eben teilweise aufgrund der Publizitätspflichten für Aktienkonzerne verpflichtet, eben darüber Bescheid zu geben, was sie erwarten für einen Schaden. Die sind eben durch die Quartalsmeldungen oder eben durch den Jahresabschluss erfahren wir dann eben, was eben quasi ausgegeben wurde. Bei kleineren, nicht börsennotierten Unternehmen haben wir das natürlich nicht, oder Familienunternehmen. Das kriegen wir da eben nicht mit, weil das meistens nicht öffentlich wird. Das ist ein bisschen der Schaden, den wir beobachten. Wenn jetzt so ein bisschen, Kerstin hatte den Teil ja schon angesprochen, uns das mit Konflikten anschauen, sehen wir halt häufig, dass das, was jetzt meinetwegen ganz analog durch eine Rakete geschafft werden kann, durch irgendwie eine Bombe oder so weiter, das kriegen wir mit Cyberoperationen eher selten hin. Also dass wir wirklich solche Auswirkungen haben, die das auch nur annähernd erreichen, ist wirklich die absolute Ausnahme. Meistens ist es eben, und das ist eben der Fall, das sind dann Spionageaktionen, wo es einfach deutlich leichter ist, an die Daten zu kommen, als eben klassisch einen Agenten zu schicken, der irgendwie an diese Informationen gibt, oder einen Agenten umzudrehen oder so, ne? So wie wir das irgendwie aus irgendwelchen Spionagefilmen kennen. Das ist heute dann doch deutlich leichter, irgendwie von zu Hause, vom Laptop irgendwie Schwachstellen zu suchen im gegnerischen System beispielsweise und dann eben an diese Daten zu kommen. Für so wirklich Auswirkungen, dass sie so kinetisch, also wirklich Kriegswaffen nahe kommen, das ist wirklich eher die Ausnahme. Also da muss man immer so ein bisschen ehrlicherweise differenziert einfach gucken. Das ist nicht immer nur der Cyberkrieg, der irgendwie jetzt in Zukunft alles ablösen wird, sondern das sind irgendwie teilweise wirklich ergänzende Operationen, teilweise auch einfach bestehende Konflikte, also klassische Spionageaktionen, die einfach jetzt in einer anderen Domäne, würde man vielleicht militärisch sagen, geführt werden.
Ja, ja, ich meine, das macht ja auch Sinn, weil es gibt ja auch immer so, oder was man sich manchmal als Kind ja so überlegt, ist so dieses, warum macht man denn Krieg, warum spielt man denn nicht einfach ein Computerspiel gegeneinander und der Verlierer ist dann, hat dann halt den Krieg verloren. So. Das sind ja schon so Gedanken, die, vielleicht hatte auch nur ich die, aber ich glaube nicht, die ja eigentlich jeder im Laufe seines Lebens vielleicht mal hatte. Und irgendwie ist ja da immer die, also Krieg ist ja immer genau der Punkt, wo man sozusagen die Regeln von etwas verlässt und einfach die schlimmstmöglichste Eskalation wählt. Und ich meine, klar, ne? Also solange es eine schlimmere Eskalationsstufe gibt und wie du hast ja gerade gesagt, dass man eigentlich mit irgendwie digitalen Angriffen oder Cyberangriffen niemals, Stand jetzt, nicht so einen Schaden erreichen kann, wie man ihn irgendwie auf der analogen Ebene irgendwie herbeiführen kann, gibt es ja immer noch eine höhere Eskalationsstufe. Das heißt, wenn ich das jetzt sozusagen mal so für mich übersetze, selbst wenn ich jetzt irgendwie mit Cyberangriffen einen krassen Schaden verursache, kann ich halt immer noch mehr Schaden verursachen auf einer anderen Ebene, die das komplett in den Schatten stellt. Und dann macht das im Zweifel auch irgendjemand. So würde ich es mir jetzt übersetzen. Aber es ist jetzt auch eine sehr laienhafte.
Vielleicht an einem Beispiel. Also was immer noch in der Diskussion, und das ist nun wirklich einige Jahre her, ist, was immer noch quasi den größten vergleichbar zu einer Kriegswaffe Schaden angerichtet hat, war die Stuxnet-Operation im Iran. Das müsste 2007 gewesen sein, also nun wirklich echt ein paar Jahre her. Mhm. Und wenn man da einfach schaut, das hat irgendwie 3 bis 4 Jahre Vorbereitung gedauert, um diese Operation auszuführen. Das ist einfach im Vergleich zu einem Raketenabschuss einfach eine unfassbar lange Zeitdauer für einen Effekt, den ich mit einer Rakete vermutlich ähnlich erziele. Mhm. Ich glaube, das ist teilweise einfach die Erwägung dahinter. Also man vergisst wohl doch häufig, was für eine Vorbereitung Cybervorfälle brauchen. Das ist nicht irgendwie im Film, da sitzt gerade ein Hacker und ist irgendwie in 2 Minuten im System und kann dann innerhalb von 3 Minuten die Wi-Fi-Software aktivieren und dann sind die Systeme hinüber, sondern das dauert einfach in der Realität alles deutlich länger. Das fängt schon irgendwie an mit Schwachstellensuche, dann auch irgendwie tatsächlich im System drin bleiben können und so weiter. Also das sind alles so Überlegungen, die im Film dann natürlich irgendwie oder in der medialen Darstellung nicht so den Raum finden, aber die einfach dafür sorgen, dass einfach andere Vorgehensweisen, und das kann man jetzt mit Russland, dem russischen Vorgehen der Ukraine einfach schon sehen, das wird am Ende nicht der Cyberangriff sein, sondern da werden die Erfolge über andere klassische Waffensysteme beispielsweise jetzt in Konflikten erzielt. Aber wie du sagst, genau, unter so einer Schwelle ist natürlich der Cyberraum deutlich interessantere Domäne, um eben solche Konflikte auszutragen, wenn es eben um Daten, um Know-how, um Hightech geht. Mhm.
Genau, aber perfekt, dass du Stuxnet ansprichst, Martin, weil Stuxnet ist wirklich interessant, weil es zum einen natürlich aufzeigt, wie schwer das überhaupt ist, mit Cyberoperationen wirklich physische Effekte hervorzurufen. Und es ist denen tatsächlich gelungen, also wahrscheinlich den amerikanischen und israelischen Geheimdiensten im Verbund. Gleichzeitig hat es aber auch aus meiner Sicht aufgezeigt, dass gerade von demokratischer Seite Cyberoperationen wohl in Teilen auch bewusst deeskalierend eingesetzt werden, weil es ging damals eben gerade darum, irgendwas gegen das iranische Atomwaffenprogramm machen zu können, ohne jetzt wirklich hier einen Krieg vom Zaun zu brechen. Also man wollte quasi auf der einen Seite Israel beschwichtigen. Israel wurde immer nervöser, was eben das iranische Atomwaffenprogramm damals anbelangt hat. Ist ja heute eine ähnliche Situation. Und die USA wollten eben nicht da jetzt noch einen Konflikt in der Region vom Zaun brechen, neben Irak, neben Afghanistan. Und da hat man eben nach einer weiteren Option gesucht, die eben Israel ein bisschen beschwichtigt, aber keinen Krieg entfacht, und da ist man eben auf eine Cyberoperation gekommen. Und deswegen glaube ich, ist auch das Thema Eskalation, Deeskalation ist auch immer wieder sehr wichtig, wird oft diskutiert, wann wird was, welches Mittel von welcher Seite aus, mit welcher Wegrichtung eingesetzt. Das ist natürlich aber auch oftmals sehr schwer zu bewerten. Man ist nicht irgendwie in den Köpfen drin, war das jetzt wirklich deeskalativ gemeint, war es nicht vielleicht doch eskalativ gemeint. Und vor allen Dingen, nur weil ich was als Angreifer eigentlich eher deeskalierend meine, muss das bei meinem Gegenüber nicht deeskalierend ankommen. Ich kann nicht wissen, reagiert er auch wirklich so, wie ich es gerne hätte. Mhm. Aber ich denke trotzdem, Stuxnet und vielleicht auch in Teilen manche offensive Cyber-Operationen, die berichtet wurden von US-Seite, gerade ich glaube 2019 im Rahmen des Konflikts in der Straße von Hormuz, Persischen Golf etc., da ging es eben auch gerade darum, zu reagieren gegen den Iran, aber eben nicht unbedingt, indem man jetzt irgendwie Bodentruppen schickt oder irgendwelche Angriffe fährt, sondern da wurde tatsächlich mit offensiven Cyberoperationen dann auch darauf reagiert, was aus meiner Sicht wirklich eher auch in Teilen die deeskalativere Wirkung eigentlich anzeigt.
Ja. Okay, ja, vielleicht kurz, Stuxnet, was genau ist da passiert, weil ich hab's, also mir ist es nicht präsent, was vielleicht nicht gut ist, aber...
Ich glaube, das ist nicht schlimm. Also das ist was, ich glaube, bei uns im Bereich ist das so ein absoluter Oberklassiker. Ich glaube, der fällt unter jeden Top 5 Cyberangriffen, ist aber natürlich auch wirklich schon mit 2007 ein paar Jahre her. Also es ging um das iranische Nuklearprogramm. Und ich meine, damals wurde, jetzt lehne ich mich ein wenig aus dem Fenster, aber ich meine, damals wurde das Zentrifugenprogramm in einer der Standorte eben angegriffen und dafür gesorgt, dass die Zentrifugen kaputt gegangen sind, die eben nötig sind, um eben die Anreicherung von Uran für Atomwaffen zu ermöglichen. Ah. Und das wurde wohl, oder das schreibt man den US-amerikanischen und die israelischen Geheimdiensten zu, dass eben da von außen eingegriffen wurde in dieses Thema. Über einen Virus eben entsprechend eben über Stuxnet, der dafür gesorgt hat, eben, dass eben diese Zentrifugen kaputt gegangen sind. Und damit natürlich das wie eine klassische Sabotage eben dafür sorgen, dass eben das Atomprogramm nicht weitergeführt werden konnte.
Okay, das klingt ja eigentlich so nach dem perfekten nach der perfekten Konfliktlösung, ne? Also so gefährdet eigentlich keine Menschenleben großartig. Wenn es schief geht, dann muss da jetzt niemand, dann wird da jetzt nicht direkt ein Konflikt ausgebrochen. Verstehe. Das ist dann sozusagen die. Ist es denn auch oft die Hoffnung, dass man sozusagen diese Mittel so deeskalativ nutzen kann? Ist das was, wo viele dann vielleicht auch sagen, das ist so ein bisschen das Ziel? Und ist das realistisch? Also das auch eher auf der Seite, weil ich habe es eigentlich immer eher auf so einer aggressiven Seite verordnet, also im Sinne von ich will einen Konflikt starten oder ich will einen aggressiven Konflikt unterstützen. Ich hatte bis jetzt nicht präsent, dass es ja auch, macht ja eigentlich aber auch Sinn natürlich, dass es ja eigentlich auch ein gutes Mittel ist, um eben genau das zu verhindern. Ist das so ein bisschen die Hoffnung oder ist das eigentlich auch schon eine Illusion, die so ein bisschen naiv gedacht ist?
Ich glaube, ja. Wir können das aus beiden Perspektiven spielen, das Spiel. Also Kerstin kann das aus der Konfliktforschungsperspektive spielen und ich aus der vielleicht völkerrechtlichen. Kommen wir, glaube ich, zu einem ganz guten Ergebnis.
Ja, also ich glaube, ich halte es für sehr gefährlich zu denken, dass man offensive Cyberoperationen, wie Stuxnet zum Beispiel, wirklich regelmäßig zur Konfliktdeeskalation einsetzen könnte, sollte. Einfach weil die Kollateralschäden auch aufgrund der starken Vernetztheit aller möglicher Systeme. Man hat ja nicht immer irgendwie eine klare Trennung zwischen militärischen und zivilen Systemen und Netzen, Infrastrukturen. Ich glaube nicht, dass man das tun sollte, eben wie gesagt, weil die Kollateralschäden nicht wirklich vorhersehbar sind. Das war ja bei Stuxnet auch so. Stuxnet hat dann nicht nur im Endeffekt die Atomanlage in Natanz betroffen, sondern hat sich auch noch auf weitere Siemens-Anlagen ausgebreitet im Endeffekt. Und das Gleiche sehen wir auch bei anderen Cyberoperationen, wie zum Beispiel auch eine bekannte Kampagne der Russen, NotPetya. Natürlich ging es hier nicht um Konfliktdeeskalation, aber es zeigt einfach auch schön, auch wenn ursprünglich wahrscheinlich eher ukrainische Ziele betroffen waren, hatten wir im Endeffekt am Ende keine Ahnung wie viel, wahrscheinlich hunderte, tausende betroffene Unternehmen, Akteure unterschiedlichster Couleur auf der ganzen Welt, einfach weil man das nicht wirklich regelmäßig eindämmen kann oder wirklich sagen kann, okay, ich will wirklich nur dieses eine Zielsystem treffen. Und einfach auch, es ist auch einfach sehr schwer, wirklich sich so einen Effekt auszudenken und dann tatsächlich eine Cyberoperation so aufzusetzen aus technischer Sicht, dass es auch wirklich so funktioniert, dass die Effekte, die ich mir wünsche, auch wirklich so eintreffen, weil natürlich auch immer viel vom Opferverhalten abhängt. Ich meine, natürlich kann man zum Beispiel monatelang an einer Angriffsstruktur arbeiten, die vielleicht auf der Ausnutzung einer gewissen Verwundbarkeit aufbaut. Und dann kann es sein, kurz bevor ich das Ganze starten will, kommt vielleicht ein Patch raus für die Verwundbarkeit. Und das wird gepatcht. Dann habe ich natürlich ein Problem und dann war die ganze Arbeit umsonst. Also das sind einfach sehr, sehr, sehr viele Unwägbarkeiten, auch um da vielleicht eher noch die technische Perspektive mit reinzubekommen. Und da geht wahrscheinlich Martin dann auch, glaub ich, wahrscheinlich gleich drauf ein. Es ist aus meiner Sicht kein verantwortungsvolles Verhalten, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich setze jetzt irgendwie regelmäßig offensive Cyberoperationen ein gegen Zielsysteme, um da irgendwie deeskalativ zu wirken. Auch einfach, weil ich glaube, dass es sehr schnell auch Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben kann in dem jeweiligen Land. Und das ist ja natürlich auch Teil des Völkerrechts, dass Zivilisten immer geschützt werden sollten. Deswegen wäre ich da sehr vorsichtig, wird natürlich gern gemacht, gerade auch von sehr potenten Staaten wie den USA, also gerade auch wenn es um sogenannte Pre-Positioning-Operationen geht, dass man sich quasi schon mal vorab präventiv in den Zielsystemen eines Opfers irgendwie einlistet, falls es dann doch mal zu einem konventionellen Konfliktausbruch kommen sollte, dass man da vielleicht doch mal die Lichter irgendwie ausmachen kann. Aber da sind einfach sehr, sehr viele Unwägbarkeiten dabei, ob es funktioniert, welche Folgen es hätte, vielleicht auch für die eigene Bevölkerung. Kann natürlich auch immer wie ein Boomerang zurückkommen. Hat es auch schon alles gegeben. Deswegen, da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr vieles eben ungewiss.
Okay. Martin, wolltest du noch die völkerrechtliche Perspektive ergänzen, bevor ich weiter
Frage? Ganz kurz, also das Völkerrecht macht keinen Unterschied, ob das jetzt irgendwie ein klassisches Waffensystem ist oder der Cyberraum. Die Schwelle da, wo wir zum Beispiel von einem bewaffneten Konflikt sprechen, die ist gleich. Und das ist eben eine der Gefahren. Und das ist eben, hat Stuxnet auch so in die Diskussion gebracht, völkerrechtlich, weil man eben gesagt hat, okay, das hat jetzt einfach Auswirkungen, als ob jemand mit einer Rakete angegriffen hätte. Und dann ist einfach die Frage, ob diese Schwelle zum bewaffneten Konflikt eröffnet ist. Und was das heißt für Nicht-Völkerrechtlerinnen, ist einfach, dass die Staaten Selbstverteidigungsrecht haben. Also wir haben quasi eine Konflikteskalation. Wenn ich angegriffen werde als Staat, habe ich ein Selbstverteidigungsrecht. Das jetzt zum Beispiel, worauf sich Israel berufen hat nach dem Angriff der Hamas, der ja ganz klassisch ist. Also wir haben auch da Cyberoperationen gesehen, aber erst im Nachgang, nicht jetzt originär zu dem Angriff, dann besteht eben erstmal ein Selbstverteidigungsrecht bis zu einem gewissen Grad. Und genau das ist die Gefahr. Und das macht keinen Unterschied, ob das eben ein Cyberangriff ist oder nicht. Also wir haben diese mögliche Konflikteskalation einfach deswegen, weil das Völkerrecht das zulässt. Sodass man bei solchen Angriffen eben auch vorsichtig sein muss. Was natürlich ein Vorteil sein kann, ist natürlich, bei Cyberangriffen ist diese Zurechenbarkeit nicht unbedingt so gegeben. Also es ist natürlich deutlich schwieriger zuzurechnen, wo jetzt ein Cyberangriff herkommt. Also du hattest das Beispiel von deiner Hochschule genannt. Das ist einfach deutlich schwieriger als beispielsweise jetzt bei einem Raketensystem. Also das finde ich einfach leichter heraus. Ja. Und das sind einfach solche Überlegungen, glaube ich, die politisch dann schon eine Rolle spielen können, irgendwie vielleicht das eine Mittel dem anderen vorzuziehen. Am Ende bleibt es völkerrechtlich, aber macht sich das keinen Unterschied.
Okay, das
vielleicht
heißt,
noch, dass wir nicht uns zur Darstellung von Stuxnet um die Ohren gehauen bekommen. Es war da tatsächlich so, dass diese Systeme quasi auch air-gegappt waren. Ich glaube, so sagt man das. Also die waren quasi eigentlich vom Internet abgetrennt. Das wird ja oftmals so gemacht bei wirklich sensiblen Systemen. Und da weiß man jetzt auch seit ein paar Jahren, dass da wohl ein niederländischer Geheimdienstakteur mit einer Rolle gespielt hat, um überhaupt die Systeme vor Ort wirklich infizieren zu können. Also das auch noch im Hinblick auf, okay, so einfach ist es gar nicht, jetzt irgendwie aus 1000 Kilometern Entfernung einfach mal so irgendwie ein Atomwaffenprogramm hier irgendwie hochzunehmen oder zu sabotieren. Sondern oftmals ist dann für solche Operationen eben dann doch auch ein physischer Zugriff durch eine Person notwendig. Das noch als kurze Ergänzung.
Ja, okay. Nee, aber also jetzt glaube ich, fange ich an, das besser zu verstehen. Also okay, Stuxnet ist jetzt ein Beispiel, wo das, also das hat ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht nur das Atomwaffenprogramm getroffen, sondern dann halt noch ganz, ganz viel mehr und einen riesen Schaden angerichtet. Und jetzt verstehe ich auch das mit den Konsequenzen, dass die nicht immer ganz abwägbar sind, weil ich kann mir schon vorstellen, dass bei vielen im Kopf die Vorstellung ist, naja, das ist dann halt auf dieser Cyber-Ebene und das hat ja nichts mit der analogen Ebene zu tun. Aber wenn, also auch jetzt, auch, wenn das jetzt so aus völkerrechtlicher Sicht auch so ist, dass wenn jetzt Land A, Land B irgendwie hackt und da Schaden verursacht, auch wieder banal gesprochen, dann hat Land B das Recht, keine Ahnung, einen Gegenangriff zu starten, der dann aber halt eben nicht mehr auf der Cyber-Ebene ist, sondern vielleicht in Form von Bomben. Jetzt sehr vereinfacht. Ich weiß, ich kenne mich mit den mit dem Völkerrecht nicht gut genug aus, um das jetzt, aber so habe ich es jetzt verstanden. Also dass der Start des Konflikts auf der einen Ebene sich sehr wohl in die andere Ebene weiterspinnen kann und dass man das halt einfach mitbedenken muss und dass diese Illusion von, naja, dann verlagere ich das eben und jetzt auch, was du gerade gesagt hast, Kerstin, das geht eh sowieso gar nicht immer auf diese digitale Ebene und mach das ein bisschen abgekapselt von dem anderen, dass das gar nicht so funktioniert. Das ist jetzt so das, was ich so mit verstanden habe.
Ja, vielleicht auch noch die Ergänzung zu dem, was Kerstin sagte. Ein anderes Beispiel wäre jetzt SolarWinds beispielsweise, das war quasi der Einstieg zum russischen Angriff in der Ukraine. Das war eben quasi, da wurde tatsächlich mal, da wurde die, also wurde Satelliteninternet angegriffen über, und das hat eben aber auch beispielsweise in Deutschland war der zu spüren, weil plötzlich Windturbinen angegriffen wurden. Also Windturbinen quasi mit betroffen waren von einem Vorfall, der eigentlich dafür sorgen sollte, die ukrainische Kommunikation eben in der Landesverteidigung zu blockieren. Also das sind einfach. Es ist eben dieses Vernetzungsproblem, was dafür sorgt, das ist nie so chirurgisch, wie man sich das irgendwie gerne vorstellt, sondern das kann einfach weitere Auswirkungen haben, weil dieselbe Software genutzt wird, weil irgendwie die Hardware sehr ähnlich ist, weil die Schwachstelle vielleicht was ist, was irgendwie in anderen Bereichen eben genauso auftritt. Also es ist sowohl das Problem klassischer oder analoger Kriegsführung, als auch das Problem auf der Vernetztheit digitaler Systeme, dass man nie wie mit einem chirurgischen Messer gerade ein Ziel sich rausschneidet und damit am Ende dann nur das Ziel trifft, sondern es ist häufig eben was, das war eben das SolarWinds, Kerstin hatte NotPetya genannt, das war ein paar Jahre vorher, einfach viel mehr Ziele trifft, als vielleicht die ursprünglichen wieder angesehen. Wir hatten SolarWinds gerade gesagt, ich meinte wir wollen da jetzt gerade nicht für Verwirrung sorgen. Das ist mir durcheinander gegangen, entschuldigt.
Ja, ich glaub, das kann passieren in einem Gespräch, dass man mal zwei Begriffe durcheinander schmeißt. Genau, ich glaube, ein spannender Punkt, der noch so ein bisschen dabei ist, ist das Thema, wer war's? Also du hattest das ja auch gerade schon angedeutet, Martin, dass es halt dann auch immer gar nicht so klar ist oder dass das ein Vorteil sein kann. Wer hat eigentlich jetzt gerade hier den Schaden zugefügt? Gerade wahrscheinlich bei Konflikten, die so ein bisschen so politische Natur haben und auch so zwischen Staaten, ist es wahrscheinlich auch noch relevanter. Aber also wie kann man denn oder wie wird denn diese Attribution vorgenommen? Also wie kriege ich raus, wer das gemacht hat und was kann das für Auswirkungen haben? Habt ihr da vielleicht habt ihr auch Beispiele, wo das spannend war?
Ja, also auch das hängt wieder so ein bisschen ab, mit was für einer Attacke wir zu tun haben. Also Hacktivisten zum Beispiel, Kerstin hat sie genannt, die häufig irgendwie DDoS-Angriffe durchgeführt haben, die wollen gesehen werden. Also das ist auch immer was irgendwie einen Effekt haben soll, schon wegen wir waren's. Da kriegen wir das immer relativ häufig mit, wer das tatsächlich war. Weil das, da benennen sich quasi selbst attribuieren, würden wir sagen, benennen sich eben Akteure und wollen eben sagen, genau, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass diese und diese Webseite lahmgelegt wird. Mhm. Cyberspionage vielleicht als Gegensatz, da ist eigentlich das Ziel, überhaupt nicht entdeckt zu werden. Da wissen wir es eben manchmal nur, da gibt es meinetwegen einen Bericht von einer IT-Sicherheitsfirma, die eben sagt, ja, wir haben diese und diese Malware gefunden oder wir haben irgendwie gesehen, dass diese und diese Schwachstelle ausgenutzt wurde. Und häufig aber irgendwie nur sagen können, also anhand irgendwie zum Beispiel des Codes irgendwie Mutmaßungen anstellen können. Also ob das jetzt beispielsweise technisch ausgefeilter ist oder nicht. Und dann Mutmaßungen machen, man muss dazu vielleicht der Vollständigkeit halber sagen, über alle Cyberangriffe, die wir in der Datenbank haben, die wir beobachten, die Mehrzahl wissen wir überhaupt nicht, wo sie herkommen. Also auch das muss man immer ehrlicherweise sagen. Wir wissen es einfach bei der Mehrzahl der Cyberangriffe nicht. Und teilweise dauert das auch einfach sehr lange mit der Attribuierung. Also das ist einfach genau ein Teil, wieso wir immer wieder auch die Datenbank updaten. Das kann einfach Jahre dauern, bis das bekannt wird. Das ist nicht immer so super, super einfach. Für den vielleicht das, was irgendwie so in den letzten Jahren relativ bekannt geworden ist, Ransomware-Angriffe, da kriegen wir das eben doch relativ häufig auch mit, weil natürlich geht es dann am Ende dieses Lösegeld. Und dann muss man natürlich irgendwie wissen, wohin das Lösegeld gehen soll. Also meistens werden die Akteure dann eben auch bekannt. Es hängt einfach sehr davon ab, aber wie vielleicht gesagt, in der Mehrzahl wissen wir es einfach wirklich nicht. Also da schreiben wir meistens, sagen wir eben, okay, das ist unbekannter Akteur und wir wissen auch nicht, aus welchem Staat. Und dann ergeben sich vielleicht über den Lauf der Zeit irgendwie Informationen, die wir einfach zum jetzigen Zeitpunkt dann nie haben.
Okay, kann man, achso, ja, sorry, nee, sag.
Achso. Nee, Martin hat ja das meiste echt schon super zusammengefasst. Dann ist natürlich auch oft so ein bisschen das Problem, es gibt natürlich auch Akteure, die bewusst falsche Fährten legen wollen, was es auch nicht so schwer ist, wenn man zum Beispiel weiß, dass irgendwie chinesische Akteure meistens irgendwie die und die Malware benutzen und irgendwie so und so vorgehen. Dann kann man das durchaus auch schon versuchen zu kopieren. Das sind dann sogenannte False-Flag-Operationen. Das haben vor allem russische Akteure in den letzten Jahren auch immer mal wieder gemacht. Ich glaube, bei der ganzen Frage, wie schwer ist Attribution, so ein bisschen hat sich da aus meiner Sicht so der Konsens heraus entwickelt. Naja, aus technischer Sicht ist es meistens schon möglich. Aber die Frage ist auch, will man attribuieren? Was ist die Folge? Weil einfach nur zu attribuieren, um zu attribuieren, ist gerade für demokratische Regierungen ein bisschen schwierig, weil dann sollte man eigentlich auch eine Reaktion irgendwie zeigen. Aber da weiß man oft nicht, okay, will man da jetzt wirklich drauf reagieren? Will man da irgendwie ein Fass aufmachen? Will man eine Eskalation riskieren? Soll man irgendwie zurückhacken? Das macht ja eh meistens gar keinen Sinn. Also ist alles gar nicht so einfach, gerade wenn es dann auch in die rechtliche Ebene geht. Für mich interessant, auch aus technischer Sicht, ist so ein bisschen, wie die Threat Intelligence Unternehmen in Teilen vorgehen. Weil zum Beispiel jetzt irgendwie eine IP-Adresse in irgendein Land zurückverfolgen, ist wahrscheinlich oftmals nicht so dramatisch. Aber wenn es dann wirklich darum geht, herauszufinden, wer saß denn jetzt wirklich hinter dem Computer und was für eine Person ist das, da helfen auch oft tatsächlich Open-Source-Informationen, also wo man jetzt tatsächlich nicht mal unbedingt irgendwelche geheimen Informationen braucht. Zum Beispiel auch Hacker, gerade auch aus der chinesischen Armee, chinesischen Militär, die sind auch in Teilen wirklich auf Social Media aktiv und posten auch irgendwelche Fotos in irgendwelchen Militäranzügen. Und auch so ist man denen in Teilen schon auf die Schliche gekommen. Also Akteure sind auch oftmals einfach nicht so vorsichtig, wie sie es vielleicht sein sollten, gerade dann auch in ihrer privaten Funktion. Und so kann man dann eben oftmals auch so ein bisschen echt wie Detektive vorgehen und das Bild zusammensetzen. Und ich glaube, am Ende ist oftmals auch tatsächlich, was auch noch hinzukommt, wahrscheinlich klassische Geheimdienstinformationen. was man dann wahrscheinlich oftmals nicht so unbedingt mitbekommt. Solche Quellen können natürlich nicht unbedingt offengelegt werden in irgendwelchen technischen Berichten. Aber ich glaube, gerade wenn man eine Vorstellung davon hat, welcher Akteur da vielleicht wirklich einen Nutzen von haben könnte, dann können eben so klassische Geheimdienstinformationen auch eben noch der entscheidende Hinweis sein.
Okay, spannend. Aber auch spannend der Faktor mit, will man überhaupt wissen, wer es war, oder ist das jetzt gerade so das Relevanteste an der ganzen Geschichte? Finde ich auch spannend. Also, verstehe. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick über das Thema bekommen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall ein Verständnis, glaube ich, dafür entwickelt, und ich hoffe, die HörerInnen auch, erstmal, wie ihr arbeitet, was für Fragen ihr euch auch so in eurer Arbeit stellt. Und also es ist, ich glaube, das kann man feststellen, es ist wahnsinnig komplex. Also, aber sonst würdet ihr das ja auch nicht machen. Ich glaube, was auch, oder was ich hoffe, was wir gut rausgearbeitet haben, ist so ein bisschen die Frage, ja wirklich, was für Dimensionen hat das eigentlich, was für Auswirkungen können Cyberangriffe haben, wer nutzt Cyberangriffe, von wem gehen die aus, auf wen treffen die, was für verschiedene Formen gibt es. Wir haben ja auch Dinge gehört, wie eben sowas wie den Hacktivismus, der ja, so habe ich das jetzt immer so ein bisschen gehört, im Vergleich zum Beispiel zu Angriffen zwischen Staaten teilweise ein viel weniger großes Gewicht hat und wo es auch gar nicht so sehr darum geht, irgendwie ganz, ganz krassen Schaden angerichtet, also dass da auch einfach unterschiedliche Intentionen dahinter sind. Und ja, eben das Spannende, dass diese ganzen Dinge, die wir jetzt eigentlich gerade besprochen haben, diese ganzen Informationen, dass die halt in diesem Datensatz drin stecken. Und das wäre jetzt vielleicht so meine abschließende Frage. Was erhofft ihr euch denn, was mit diesem Datensatz passiert? Also nicht von euch, also dass ihr den weiterentwickelt, klar, aber was andere damit tun? Also was ist sozusagen die Idee, warum ihr das überhaupt macht? Abseits von das festzuhalten und zu ermitteln.
Ja, wir haben natürlich einen Multi-Stakeholder-Ansatz, muss man natürlich auch haben, wenn man im Bereich der Cyber-Konfliktforschung oder im Cybersicherheitsbereich irgendwie arbeitet. Also es geht uns nicht nur darum, jetzt zum Beispiel irgendwie Wissenschaftler zu befähigen, dass die halt noch mehr schöne statistische Analysen machen können und halt irgendwie noch einen breiteren Datensatz dazu zur Verfügung haben. Das ist natürlich auch sehr gut und auch sehr wichtig, weil gerade auch im Bereich der Cyber-Konfliktforschung oftmals eben nur auf immer wieder die gleichen Beispiele Bezug genommen wird, Stuxnet zum 130. Mal. Mhm. Deswegen also eine evidenzbasierte Forschung einerseits, aber eben auch erstmal die Grundlage dafür schaffen, dass zum Beispiel politische EntscheidungsträgerInnen, auch wenn die vielleicht auch oftmals oder in Teilen eben auch nicht immer Zugang zu irgendwelchen geheimdienstlichen Informationen haben, dass die sich einfach darüber informieren können, hey, wie sieht es denn gerade aus im Bereich der Cyberkonflikte oder beziehungsweise welche Cyberoperationen betreffen denn regelmäßig uns, Deutschland, verschiedene Akteure, aber natürlich auch in Europa, in der Welt, also wirklich eine Grundlage dafür schaffen, dass informiertere Entscheidungen möglich sind, nicht nur für politische EntscheidungsträgerInnen, aber natürlich zum Beispiel auch für Unternehmen, aber natürlich in der Theorie auch für normale BürgerInnen, also EndnutzerInnen. Und natürlich auch die Zivilgesellschaft ist bei uns auch adressiert, weil wir eben oftmals sehen, okay, Daten werden nicht wirklich zusammengeführt, die sind oftmals irgendwie in Silos zwar vorhanden, werden aber nicht irgendwie verknüpft. Also gerade auch was dieses interdisziplinäre Wissen anbelangt über Cyberoperationen. Und deswegen wollen wir eben wirklich so einen holistischen, ganzheitlichen Ansatz verfolgen, alles öffentlich machen, auch wirklich alles transparent machen, weil es natürlich auch, finde ich, wichtig ist, nachvollziehen zu können als Nutzer, als Konsument von so Daten, ja, wie sind denn die überhaupt darauf gekommen? Und wenn das eben nicht transparent gemacht wird, dann kann eben auch nicht die Glaubwürdigkeit in so einem Datensatz gestärkt werden. Also das sind quasi alles Ansätze, die wir verfolgen und im Endeffekt auch um somit auch natürlich Gegenstrategien besser bewerten zu können, weil wie Martin am Anfang schon gesagt hat, und uns geht es vor allen Dingen auch darum, bewerten zu können, okay, die EU macht natürlich sehr viel mehr in dem Bereich als noch vor 5, 6, 7 Jahren, aber natürlich muss man ja auch immer schauen, sind denn solche Strategien oder auch solche Maßnahmen wie die Cyber Diplomacy Toolbox, sind die denn effektiv, sind die effizient, und auch dafür muss man sich natürlich erstmal die Bedrohungslage anschauen, und genau, deswegen verfolgen wir eben wirklich diesen Open Access Ansatz, auch um so eine Art öffentliches Gut im Endeffekt bereitstellen zu können.
Okay. Cool. Also ich, ich habe gerade überlegt, nachvollziehbar und spannend und glaube ich, also ist auf jeden Fall ein Blick wert. Wir verlinken natürlich auch die Website dazu entsprechend in den Shownotes. Yourepoc.com netzpilot.eu ist die URL, aber ihr findet das auch nochmal in den Shownotes. Und da, also ich habe auch parallel während der Folge hatte ich auch das Dashboard offen und da habt ihr dann eben auch diese Tabellenübersicht, um vielleicht das zu unterstreichen, was du gerade nochmal gesagt hast. Es ist sehr zugänglich, man kann filtern, man findet Informationen dazu. Ich glaube, das macht spannend. Und ich finde sowas dann auch immer spannend, so, weil ist jetzt vielleicht ein bisschen spezifisch, aber gerade wenn man sich auch irgendwie so mit Daten beschäftigt und mit Data-Themen, auch aus technischer Natur, dann ist es ja auch einfach manchmal cool, also es ist jetzt ein bisschen unabhängig, aber auch einfach Datensätze zu haben, die mit denen man irgendwie arbeiten kann, die man mal irgendwie explorieren kann, die man vielleicht nochmal verarbeiten kann und so. Und dafür ist es wahrscheinlich ja auch irgendwie total spannend, sich das mal anzugucken. Aber vielleicht, was mich nochmal interessieren würde, ist, habt ihr noch Möglichkeiten, sich mit diesem Thema auch bei euch irgendwie auseinanderzusetzen, abseits von dem Dashboard, von der Tabellenübersicht, also habt ihr da Empfehlungen für Tools, für weitere Möglichkeiten, sich irgendwie damit zu beschäftigen, mit euren Daten, als das, was ich jetzt gerade genannt habe?
Genau, also wir überlegen uns natürlich auch immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte und auch, wie wir dann diese inhaltlichen Schwerpunkte irgendwie in sinnvolle Analyseprodukte überführen können. Und Martin hat es ja schon vorhin auch gesagt, kritische Infrastrukturen sind natürlich immer wichtiger, gerade auch im politischen Diskurs. Das sind natürlich auch die Gesellschaften, gerade in Demokratien, potenziell auch am verwundbarsten, beziehungsweise da werden auch Sekundäreffekte von Cyberoperationen potenziell am spürbarsten, wenn zum Beispiel irgendwie kein Wasser mehr läuft, wenn kein Strom mehr verfügbar ist. Und deswegen haben wir auch einen neuen sogenannten Cyber Incident Tracker entwickelt, genauer gesagt die Camille Borrett, unsere Data Scientistin, die nämlich den sogenannten Critical Infrastructure Tracker entwickelt hat. Der seit, ich glaube, letzter Woche ist er auch auf unserer Webseite verfügbar. Das ist quasi ein eigener Tracker, sehr interaktiv, und da kann man sich eben über alle möglichen Cyberoperationen aus unserer Datenbank informieren, auch entsprechend filtern, die eben kritische Infrastrukturen in Deutschland, in der EU und in der Welt betroffen haben. Auch zum Beispiel, ob diese wieder in konventionelle Konflikte eingebettet waren, wer die Angreifer waren, auch ein paar technische Indikatoren. Also das wäre auf jeden Fall ein zusätzliches Angebot zu den bestehenden anderen Trackern. Wir haben zum Beispiel einen Cyber Incident Tracker, den man abonnieren kann. Da kriegt man wirklich auf täglicher Basis ins Postfach die Informationen des jeweiligen Tages, also welche neuen Vorfälle wir der Datenbank hinzugefügt haben. Das wäre zum Beispiel ein Tracker. Und einen EU-Media-Reporting-Tracker haben wir auch noch, aber jetzt eben neu in der Gruppe dazu, der Critical Infrastructure-Tracker. Genau. Ja.
Der ist wirklich, ich war gerade nebenbei drauf, der ist wirklich sehr cool. Also da kann man sich, glaube ich, wirklich mal einfach auch ein bisschen durchklicken. Es ist eh auch ein bisschen, sorry, es klingt jetzt dumm, aber es ist eh auch ein ziemlich cooles Thema. Also so, weil das ist ja so, ich finde, das hat so ein bisschen was. Das ist ja auch so ein bisschen Stoff für Filme und also wo man so denkt, dass eigentlich ist das was, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass ich mich in meinem Leben damit mal wirklich ernsthaft auseinandersetzen würde, so, und irgendwie ist es ja auch, also es ist schon auch irgendwie spannend, oder? So in dem, also ja, offensichtlich findet ihr das spannend.
Also, ja, wäre schlecht, wenn es nicht so wäre, ja. Aber ja, es ist ja. Sehr spannend.
Ja, wäre ein bisschen frustrierend sonst, ja. Okay, ja, cool, nee, dann guckt euch den auf jeden Fall auch an, den Critical Infrastructure Tracker findet ihr auch in den Shownotes. Und damit müssen wir jetzt aber auch mit Blick auf die Zeit die Folge so langsam dem Ende zukommen lassen. Ich glaube aber, wir haben das Wichtigste gesagt. Wahrscheinlich könnte man noch 35 weitere Folgen zu diversen Themen machen oder einen True Crime Podcast über Cybercrime. Gibt's wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass es noch niemand auf die Idee
kommt. Wahrscheinlich schon, aber wir stehen natürlich zur Verfügung. Ist ja klar. Wir hätten genug Fälle.
Wir sind da an was dran. Wir haben ungefähr, was war das, 2870 Fälle, die wir besprechen.
Genau,
können,
genau.
Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Sehr gerne.
Sehr gerne, danke.
Wir haben zu danken. Genau. War auch cool, das Ganze mal ein bisschen außerhalb der Fachöffentlichkeit besprechen zu können.
Das glaube ich,
ja. Vielen Dank dafür.
Andere Fragen wahrscheinlich, bisschen simplere Fragen auch.
Nein, einfach, aber auch das so, also auch besprechen zu können, dass das so ein bisschen auch in die breitere Öffentlichkeit geht, weil ich glaube, es finden schon viele Leute interessant, aber es ist nicht ganz super zugänglich und wir hoffen natürlich, dass wir heute ein bisschen dafür gesorgt haben, dass es für manche Leute einfach zugänglicher wird, das Thema, als es vielleicht bislang war.
Davon gehe ich aus, das denke ich. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt oder Anregungen oder Kritik, dann könnt ihr uns natürlich schreiben an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns eigentlich auch sonst auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Und dann bleibt mir wirklich nur zu sagen, nochmal vielen Dank an euch beide und natürlich auch vielen Dank an die HörerInnen, also an euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr irgendwie mitgedacht habt. Ihr wisst, ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung gebt. Das sind so Dinge, die helfen diesem Podcast. Und dann wünsche ich euch allen jetzt, also euch beiden und allen da draußen, noch irgendwie eine schöne Restwoche, je nachdem, wann ihr den Podcast gehört habt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.